Anne Findeisen bespricht Dürte Hansens Altes Land.
Dürte Hansen, Altes Land. Genau 5 Jahre ist es her, also im Jahr 2015, dass Dürte Hansens erster Roman Altes Land im Penguin Verlag veröffentlicht wurde. Bis dato arbeitete die studierte Linguistin vor allem für Hörfunk und verschiedene Zeitschriften sowie als Kulturredakteurin. Namensgebend für das Erstlingswerk der in Husum geborenen Dürte Hansen ist das Alte Land, welches einen Teil der Elbmarsch südlich der Elbe in Hamburg und in Niedersachsen meint und vor allem durch seinen Obstanbau bekannt ist. In diese real gegebenen Bedingungen, also die geografische Lage und die landwirtschaftlichen Gegebenheiten, bettet sie ihre fiktive Handlung rund um die Protagonistinnen Vera und Anne ein. Vera, Jahrgang 1940, ist ein Flüchtlingskind, das 1945 mit seiner Mutter Hildegard von Kamke aus Preußen fliehen muss und schließlich, wie viele andere Flüchtlinge auch, auf dem Hof von Ida Eckhoff Zuflucht findet. Mit der strengen und verwitweten Ida und der stolzen und sich keineswegs in einer Opferrolle sehen wollenden Hildegard prallen Welten aufeinander, die sich durchaus ebenbürtig sind. Und auch mit Karl Eckhoffs Rückkehr, Idas Sohn, aus der Kriegsgefangenschaft, deren Resultat nicht nur ein steifes Bein, sondern auch ein geschädigter Geist sind, ändert sich daran nichts. Idas Sohn wird fortan als Pappkamerad beschrieben. Einer, der aus dem Krieg heimgekehrt ist und der nur noch ein Abglanz seines einstigen Seins zu sein scheint. Tagsüber sitzt er draußen auf der Bank und raucht, während die Flüchtlinge, wie auch Vera, Ida helfen, die Starre zu vertreiben, die im Juli, wenn die Kirschen reif werden, scharenweise über die Kirschbäume herfallen. Nachts liegt er in seinem Bett und schreit, weil er das Vergangene erneut durchlebt. Dass der Krieg und die damit verbundenen Auswirkungen ein wichtiges Thema für Dürte Hansen sind, verdeutlicht sie hier bereits zu Beginn ihres Romans, in dem sowohl Kriegsheimkehrer als auch Vertriebene in Ida Eckhoffs Haus unter einem Dach zusammenleben. Hildegard und Karl, der auch einen liebevollen Umgang mit Hildegards Tochter Vera pflegt, werden schließlich ein Paar und Ida zieht sich auf ihr alten Teil zurück. Zwar enden die Feindseligkeiten zwischen den beiden Frauen mit Idas Tod, doch Hildegards immanente Wut entlädt sich nun an ihrem ohnehin schon etwas neben sich stehenden Mann Karl und auch an Tochter Vera. Als diese 14 Jahre alt wird, ist ihre Mutter erneut schwanger, jedoch von einem anderen Mann, und verlässt die beiden, um mit ihrem neuen Partner nach Hamburg-Blankenese zu ziehen. Vera und Karl bleiben auf dem Altländerhof zurück. Nach Veras Studium der Zahnmedizin in Hamburg gründet sie im alten Land eine Praxis und lebt weiter mit ihrem Stiefvater Karl in dem Haus, in das sie als Flüchtlingskind gekommen ist. Auch nach Karls Tod verlässt sie diesen Ort nicht. Doch es soll nicht ihr Los sein, allein in diesem großen alten Haus zu leben. Eines Tages steht ihre Nichte Anne, Kind von Veras Halbschwester Marlene, mit Sohn Leon vor ihrer Tür. Anne, die vormals mit ihrem Sohn und Partner Christoph in Hamburg-Ottensen gelebt hat, verlässt die gemeinsame Wohnung, als sie herausfindet, dass Christoph sie betrügt. Ihr Leben scheint jedoch auch ohne dies von einer gewissen Freudlosigkeit geprägt zu sein, und zwar schon seit Jahren. Als Kind noch sehr begabt am Klavier und dafür, vor allem von der Mutter, besonders hoch geschätzt, verliert sie diesen Status, als ihr jüngerer Bruder sie plötzlich in dieser Begabung übertrifft und als Wunderkind gefeiert wird. Zitat: Kein Mensch sah ein begabtes Kind, wenn ein begnadetes den Raum betrat. Der Versuch im Alter von 16 Jahren, das Klavier durch die Querflöte zu ersetzen, misslingt. Nicht, weil sie das Instrument nicht ebenfalls in kurzer Zeit beherrscht hätte, sondern weil es einen Zustand nicht ersetzen konnte, der einmal da gewesen war. Ein Gefühl von Zuhause. Der heimlich unterschriebene Vertrag für die Ausbildung zur Tischlerin, kurz nach ihrem 21. Geburtstag, ist dann letztlich nur noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und den Haussegen mit den Eltern völlig schief hängen lässt. Zwei Frauen also, die augenscheinlich vor allem eines verbindet, der Verlust und die Suche nach Heimat und Geborgenheit. Keineswegs kitschig oder rührselig erzählt, beschreibt Dürte Hansen hier anhand verschiedener Generationen die Thematiken Flucht und Vertreibung und das Streben nach Zufriedenheit und Ankommen, und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Während Vera mit ihrer Mutter vor Krieg flüchten musste, um ihr Leben zu retten, flüchtet Anne aus einer Umgebung, die sie ebenfalls als feindselig ihrer Person gegenüber empfindet. Es ist quasi eine freiwillige Flucht aus einem Leben und einer Schicht, das sie nicht mehr erträgt. Sicher kein neues Motiv in der Literatur, aber so unprätentiös geschildert, dass es einfach Spaß macht zu lesen und einmal mehr die Frage aufwirft, was Heimat bedeutet. Nicht ohne Humor beschreibt und karikiert Hansen aber auch noch andere Fluchten, nämlich die der Städter, die sinnsuchend aufs Land kommen. Beispielsweise die des ehemaligen Journalisten Burkhard Weißwert, der sich nun von Büchern über das Landleben und Kolumnen für Slowfood-Magazine seine finanziellen Auskünfte erhofft, sich gern mit Ferkel, Huhn oder wahlweise auf dem Trecker fotografieren lässt, der aber fluchtartig den Raum verlassen muss, als er für einen Artikel über Rehwurst schließlich auch der Produktion selbiger beiwohnen darf. Unaufgeregt beschreibt Dörte Hansen die Städter, die aus ihren hippen Vierteln Hamburgs mit ihren Gummistiefeln aufs Land kommen, um sich zu erholen. Oder noch mehr, die sogar aufs Land ziehen, um zu entschleunigen und dem Trubel der Großstadt zu entfliehen. Die aber meistens schnell merken, dass sie da nicht hingehören, dass diese so wunderbar authentischen und herrlich unverkopften Menschen ein Leben führen, das ihnen fremd ist. Aber auch die Bewohner des alten Landes machen es den Neuankömmlingen, von denen sie sich belächelt fühlen, nicht leicht. Auch sie haben ein Bild oder eine Vorstellung von denen, die da kommen und ihnen plötzlich sagen wollen, welche Äpfel sie anbauen oder wie sie düngen sollen. Es klingt nach Klischee, was Dörte Hansen da beschreibt, ist aber keinesfalls pars pro toto zu verstehen. Es sind vielmehr genaue Beobachtungen, die sie emotional aber nicht verklärt, hin und wieder sogar ein wenig lyrisch und schnörkellos auf den Punkt bringt. Aber nicht nur die Stadtmenschen, sondern auch Hansens Protagonistin Vera hat es schwer, auf dem Land ein neues Zuhause zu finden, beziehungsweise akzeptiert zu werden. Sie lebt nicht wie die anderen, sondern geht jagen, reiten und kümmert sich nicht um die Instandhaltung ihres Hauses, das sie zwar vererbt bekommen hat, aber sich nie wie ihr Zuhause angefühlt hat. Und trotz dessen, dass sie bereits seit Jahrzehnten auf dem Hof lebt, bleibt sie immer eine Außenseiterin. Erst die Ankunft von Anne und ihrem Sohn sorgt für eine Veränderung, auch in Veras Wesen. In 26 Kapiteln, jedes mit einem Begriff überschrieben, der es beschreibt, werden die verschiedenen Beziehungen, wie zwischen Vera und ihrer Mutter Hildegard, Anne und ihrer Mutter Marlene oder aber beispielsweise auch das Leben des Nachbarn Heinrich Lührs beleuchtet. Oft auch mit Blick auf die Vergangenheit in Gesprächen oder Erinnerungen. Und nicht zuletzt wird das Haus, das im gesamten Roman nicht nur ein wichtiges physisches Objekt, sondern auch eine Metapher ist, immer wieder beschrieben und damit selbst zu einem wichtigen Protagonisten. Dies Haus ist mein und doch nicht mein, der nach mir kommt, nennt es auch noch sein, steht auf Plattdeutsch am Giebel des Hauses geschrieben und spricht für sich. Generell fügt Hansen immer wieder plattdeutsche Sätze in ihren Roman ein und macht damit nicht nur deutlich, dass es auch ihre Heimat ist, über die sie schreibt, sondern vermittelt dem Leser ein noch eindrucksvolleres Gefühl der Menschen, über die sie schreibt. Letztlich ein Roman, den ich unbedingt empfehlen möchte, weil er so viele Themen beinhaltet, aber nicht verklärt, weil er den Leser am Innenleben seiner Figuren teilhaben lässt, die alle ihre inneren Konflikte oder Rückschläge mit sich herumtragen und weil er auch Satire ist, aber nie von oben herab daherkommt.